gebracht, der Kalte Krieg hat uns den Versuch der Verhinderung des Marshallplans, der die europäische Wirtschaft wieder aufgebaut hat, gebracht und vieles andere dazu. Und durch eine kluge amerikanische Politik dieser Zeit, was ich unterstreichen möchte, konnte man Dämme errichten, die den Kalten Krieg allmählich sinnlos gemacht haben. Und das interessanteste Merkmal, dass der Kalte Krieg vorüber war, scheint mir jedenfalls der Staatsvertrag mit Österreich zu sein. Denn dieser Vertrag hat immerhin dazu geführt, dass sich zehntausende Soldaten, russische Soldaten und amerikanische Soldaten, englische und französische, aus Österreich weggegeben haben. Und das ist mehr als ein Ereignis für Österreich gewesen, das war auch ein Ereignis der Entspannung für ganz Europa. Dann hat es eine Zeit lang wieder einen Stillstand gegeben und schließlich ist die Entspannungspolitik weitergegangen. Und ich pflege immer zu sagen, die Entspannungspolitik hat sehr viel mehr Substanzielles bedeutet für die Menschen, die in Europa gelebt haben, als für die, die in Texas oder Kalifornien leben. Die wissen nichts davon, aber wir wissen, was es bedeutet hat, dass diese Demarkationslinie, die durch Europa geht, nicht zu einem undurchdringlichen eisernen Vorhang geworden ist, sondern es hat eben viele Resultate gegeben. Das weiß man in Finnland, das weiß man in Schweden, das weiß man in Dänemark, das weiß man in Westdeutschland, das weiß man in Österreich, das weiß man in Berlin vor allem. Und wir wollen zurück zu dieser Entspannungspolitik, nur damit sie das nächste Mal doch globaleren Charakter haben müssen.
Jetzt ist es vielleicht etwas anderes, wenn ein Politiker wie Willy Brandt von der Bundesrepublik aus eine Entspannungspolitik betreibt, wie wenn ein Vertreter eines neutralen Kleinstaates wie Österreich diese Entspannungspolitik betreibt. Was sind die besonderen Elemente, die in der Entspannungspolitik drin sind? Ich sage eine aktive Beteiligung an einer globalen Entwicklung. Was sind die Möglichkeiten von neutralen Kleinstaaten jetzt in Europa?
Na, zuerst einmal möchte ich sagen, dass diese Entspannungspolitik natürlich vor allem durch die deutsche Sozialdemokratie ermöglicht wird, durch ihre sogenannte Ostpolitik, die ja jetzt auch weitergeführt wird, groteskerweise von denen, die sie damals kritisiert haben. Denn voriges Jahr in Leipzig war ja ein richtiger Wettlauf, der CDU-Politiker festzustellen. Was den Kleinstaat betrifft, so will ich seine Möglichkeiten nicht überschätzen. Hier halte ich mich an das, was Petit Pierre einmal gesagt hat, der ja in vielen mein Lehrer war, mit seiner Politik der Solidarität und so weiter. Petit Pierre hat einmal gesagt, die neutrale Schweiz soll bereit sein, ihre guten Dienste dann zu leisten oder anzubieten, wenn beide Seiten sie darum ersuchen. Das ist geradezu ein Axiom der neutralen Politik. Man soll nicht von sich aus etwas tun, man soll sich nicht anbieten als Vermittler, wenn man nicht von beiden Seiten darum ersucht wird. Solche Fehler geschehen machen, wir sind aber natürlich immer dann peinlich, wenn sie von den anderen, von den Betroffenen zurückgewiesen werden. Aber wir haben ja doch einiges tun können. Zum Beispiel haben wir im Laufe der Jahre, was man gar nicht weiß in der Schweiz, 36.000 Soldaten mindestens in friedenserhaltenden Aufgaben beschäftigt. Wir haben seit vielen Jahren tausende österreichische Soldaten auf den Golanhöhen gehabt. Wir haben sie am Suezkanal gehabt, wir haben sie heute noch in Zypern und auf den Golanhöhen. Das heißt, wir haben dort Aufgaben zugeteilt bekommen, die wir gerne übernommen haben, nämlich an einer gewissen Ruhigstellung mitzuwirken. Und es ist auch zum Glück da gelungen. Also der neutrale Kleinstaat, wenn er Mitglied der UNO ist, hat diese Möglichkeit. Ich will mich da nicht in die Schweizer Debatte einmischen. Wir Österreicher haben jedenfalls mit der UNO die besten Erfahrungen gemacht.
Jetzt steht, was ich gesagt habe, nicht einem gewissen Gegensatz. Man als neutraler Kleinstaat hat eine Möglichkeit, nur wenn man von beiden Seiten eingeladen wird. Hat nicht gerade Ihre aktive Politik in Bezug auf die Palästina-Frage ein anderes Element, wo man ja nicht sagen kann, dass jetzt der Staat Israel Sie eingeladen hat, sich an dieser, an einer Problemlösung zu beteiligen?
Ja, das ist aber nicht ein österreichisches Engagement gewesen, sondern das ist mein persönliches Engagement gewesen, als Sozialdemokrat, als Internationalist und als Vertreter der Prinzipien der Menschenrechte. Ich selber war politischer Flüchtling während vieler Jahre, nachdem ich in Gestapo-Haft war, und ich habe mich also der Sache der Palästinenser angenommen und mich zur Verfügung gestellt, weil sie einfach Flüchtlinge waren. Man hat ein ganzes Volk, fast ein ganzes Volk vertrieben, und dem Teil, aus dem sie nicht vertrieben wurden, hat man dann okkupiert. Und das ist ein echtes Unrecht, und gegen ein Unrecht dieser Art habe ich eben mich entschlossen zu kämpfen. Ich bin also hier kein Mittler, denn ein Mittler könnte nur einer sein, der auf beiden Seiten das gleiche Maß an Vertrauen besitzt. Davon kann keine Rede sein in Israel bei mir. Ich bin in dieser Sache engagiert und Partei.
Eine andere Frage ist die, der Begriff N und N-Staaten, das sind also die neutralen Staaten und die nicht paktgebunden. Wie sehen Sie da die Möglichkeiten und eine Weiterentwicklung, wie Neutrale und die Blockfreien auf internationaler Ebene zusammenarbeiten könnten, um eben also diese Entspannungspolitik, eben auch den Nord-Süd-Dialog da voranzutreiben?
Also was Europa betrifft, haben ja die beiden Staatengruppen, die neutralen und die, wie ich sage, neutralistischen Staaten, eine gute Aufgabe erfüllt. Denn diese Konferenzen, Belgrad oder überhaupt vor Helsinki, die sind immer wieder in die Vorbereitungsbesprechungen, sind immer wieder in die Sackgasse geraten. Und es war schließlich gut, dass es die Staaten gegeben hat, die dann immer wieder vermitteln konnten zwischen den NATO-Staaten und den Warschau-Pakt-Staaten. Da haben wir eine gute Aufgabe geleistet, natürlich im Rahmen unserer Möglichkeiten. Was nun die Paktfreien in der Welt draußen betrifft, so ist das eine so heterogene Gruppe von Staaten, dass sie nur seinerzeit wirksam Politik machen konnten, als noch an ihrer Spitze drei so bedeutende Leute wie Nero, Tito und Nasser gestanden sind. Aber seither ist es immer schwieriger geworden. Auch die Armee in Indira Gandhi hat ja erlebt, wie schwer das ist, hier eine Politik zu machen, die alle bereit finden, mitzutun. Die Paktfreien haben viel von ihrer Bedeutung verloren. Sie sind aber immer noch ein sogenannter Voting Block in vielen Zusammenhängen der UNO. Aber die Neutralen und die Paktfreien miteinander haben, glaube ich, kaum in der Weltpolitik große Möglichkeiten zu wirken.
Aber das wäre an sich jetzt aus Ihrer Sicht doch auch wünschbar, ich meine, als Alternative zu den beiden großen Blöcken.
Ja, es ist ja keine echte Alternative, weil zum Beispiel bei den Paktfreistaaten, auch Kuba ist das ja ein Comecon-Staat, ist, was man vielfach vergisst, also ein kommunistischer Staat, der sein Nachverhältnis zur Sowjetunion immer deklariert hat. Die Paktfreien sind zu heterogen, als dass sie sich zu einer gemeinsamen Politik entschließen können. Es ist ja nicht einmal gelungen, die beiden Mitgliedstaaten, Iran und Irak, dazu zu bringen, sich an den Tisch zu setzen, Friedensverhandlungen zu führen. Sie haben ja in allen diesen Fragen leider versagt.
Ich möchte nochmals etwas zurückkommen auf die Politik Kreisky in Österreich, die eben auch sehr wenig bekannt ist hier in der Schweiz, nämlich die gewisse Entspannungspolitik auch im Innern, das heißt Verhinderung von Arbeitslosigkeit, eine wesentliche Rolle der verstaatlichten Industrien in Österreich. Alles Elemente, die im Prinzip nicht bekannt sind. Ich kann mich an einen Ausspruch von Ihnen erinnern. Lieber 100.000 oder weiß nicht wie viele Schilling mehr Schulden als Millionen mehr Schulden als ein paar tausend Arbeitslose mehr. Und ich glaube, es wäre sicher interessant für unsere Hörer, diese auch innenpolitische Komponente etwas besser zu kennen. Terera Kreisky und natürlich die Frage auch, wie geht es weiter?
Was den ersten Teil der Frage betrifft, möchte ich sagen, dass wir uns vollkommen im Klaren darüber waren, dass wenn die große Krise kommt, und sie kam ja schließlich, wenn sie kommt, so wird ein Land wie Österreich keine Insel der Seligen bleiben können. Aber wir waren fest entschlossen, durch diese Zeit der Krise so gut es geht durchzutauchen bis zu einer neuen Aufschwungsphase. Und da haben wir eben eine Politik betrieben, die man auf Schweizer Seite oft nicht gebilligt hat. Wir haben Schulden gemacht, jawohl, bewusst Schulden gemacht, um die Beschäftigungslage zu verbessern. Wir haben aber das Geld nicht für Waffen, wie in den Vereinigten Staaten, verwendet, sondern zum Bau einer modernen Infrastruktur. Und heute hat Österreich eine moderne Infrastruktur in vielen Eisenbahnen, Straßen, Tunnels, Berufsschulen und so weiter und so weiter. Es ist uns also gelungen, das Geld, das wir uns ausgeborgt haben, für Einrichtungen zu verwenden, die heute einen echten Wert für das österreichische Volk darstellen. Und dass man solche Einrichtungen, die man für die Zukunft schafft, nicht ganz allein finanzieren kann aus dem, was heute erarbeitet wird, sondern dass man das auf eine gewisse Zeit auch hinaus in die Zukunft verteilen muss, scheint mir durchaus logisch zu sein. Jedenfalls ist die Schuldenlast, die wir zu tragen haben, nicht unerträglich verglichen mit den Vorteilen, die uns das gebracht hat. Wir gehen also, wenn es einen neuen Aufschwung geben wird, es gibt ja schon Anzeichen dafür, ob es dazu kommen wird, unter den gegebenen amerikanischen Verhältnissen, weiß ich nicht. Aber eines wissen wir, wir gehen in diese neue Phase mit der niedrigsten Arbeitslosigkeitsrate in Europa, Ausnahme der Schweiz, die eine noch niedrigere Arbeitslosigkeit hat. Aber eines müssen Sie dabei beachten, Sie haben Hunderttausende weniger Arbeitsplätze, während wir um mindestens die gleiche Zahl von Hunderttausenden neue Arbeitsplätze, mehr Arbeitsplätze geschaffen. Österreich hat auch eine relativ niedrige Inflationsrate, nur heuer haben wir eine etwas höhere, weil wir gezwungen waren, gewisse Steuern zu erhöhen. Hätte man damals, als ich 83 vorgeschlagen, vor den Wahlen, die Steuern eingeführt, die ich vorgeschlagen habe, hätte das gar keine eingeführt, die Inflationsrate gehabt. Da wären wir immer noch mit unserer Zinsertragssteuer, die bei uns 20% ausgemacht hätte, in der Schweiz bekanntlich 35% ausmacht, hätten wir wahrscheinlich uns diese Inflationserhöhung, also diese erhöhte Rate, erspart. Wir haben auch Österreich sonst moderner gemacht. Wir haben also das Schulwesen modernisiert, wir haben die Chancengleichheit verwirklicht. Heute können auch Kinder armer Leute die Schulen besuchen, für die sie geeignet sind, und auch die Hochschulen besuchen. Es ist uns eine Demokratisierung auch im kulturellen Bereich gelungen. Wenn ich das vergleiche mit dem, was zum Beispiel in Reagans Amerika passiert, wo sich ein hoher Beamter des State Departments damit entschuldigt, dass er aus dem Staatsdienst austritt, weil er seinen drei Kindern das College nicht bezahlen kann als höchster Staatsbeamter, dann zeigt das, dass diese Verteuerung der Ausbildungskosten in den Vereinigten Staaten und in anderen konservativen Ländern natürlich zu einer Entdemokratisierung im kulturellen Bereich führt. Hier haben wir in Österreich also gründlich aufgeräumt. Und ich glaube, dass das alles so weitergehen wird. Es wird sicherlich nicht genau dieselbe außenpolitische Aktivität geben, weil das ist also mein besonderes Engagement gewesen. Aber im Großen und Ganzen wird die Politik fortgesetzt, die seinerzeit begonnen wurde.
Also das war auch, die Handelsbeziehungen Österreichs waren gekennzeichnet durch eine große Öffnung auch gegen den Osten, also die Nachbarländer im Osten. Und Sie haben vorher festgestellt, dass Sie unter Ihrer Ära sehr viel getan wurde, um Österreich zu einem modernen Staat zu machen. Ist jetzt im Momentan, auch im Zeichen der Krise, Zeichen der Modernisierung, nicht die Gefahr, dass die Errungenschaften, die in Österreich erreicht wurden, eben einseitig für Wirtschaftsbeziehungen zum Westen, besonders in die Bundesrepublik Deutschland, ausgenutzt werden und dass da sehr viel von dem, was aufgebaut wurde, in einer ganz anderen Richtung jetzt eben verwendet werden könnte?
Naja, ich möchte die Frage so beantworten, dass es sicherlich gewisse Tendenzen in der Regierungspartei, der sozialdemokratischen großen Regierungspartei, gibt nach einem Zug zur Mitte hin. Das ist meiner Meinung nach ein bisschen problematisch, denn die Sozialdemokratie Österreichs darf nie ihren Platz auf der linken Seite preisgeben, weil wenn sie da auch nur ein bisschen Platz macht, drängen andere Parteien dort hinein in diesen Raum. Die Sozialdemokratie muss sehr viel umfassender sein, muss den Platz auf der Linken behaupten, wenngleich sie eine Politik machen muss, die es ihr erlaubt, sich nach der Mitte hin zu öffnen. Das war auch das Ziel, das ich vertreten habe. Aber deshalb muss man noch nicht den Platz auf der Linken freigeben. Denn wie gesagt, gibt man den frei, dann lädt man andere ein, dort sich hinzusetzen, wo man früher war.
Jetzt ist
das ist natürlich eine ideologische Frage.
Ein ganz spezielles Problem Österreichs ist die nationale Identität, besonders im Zusammenhang mit Deutschland, also mit der Bundesrepublik. Ein Problem, was in der Schweiz eben nicht mehr so aktuell ist, das heißt nicht einfach nur ein paar Jahrzehnte zurückliegt. Das Ganze hat natürlich auch wirtschaftliche Verbindungen. Auf die österreichische Wirtschaft bezogen, kann man sagen, dass sie von eine wirkliche, echte Unabhängigkeit von der bundesdeutschen Wirtschaft bewahrt hat und dass aufgrund dieser wirtschaftlichen Unabhängigkeit auch eine politische Unabhängigkeit auf lange Zeit hinaus gesichert ist.
Naja, also in der Weltwirtschaft ist kein Staat absolut unabhängig. Und je mehr wir nun in eine Entwicklung eintreten, in der es die globalen Konzerne gibt oder sogar mehr als das, die globalen Agglomerationen von Konzernen gibt. Denn heute ist es ja nicht so, dass nur mehr ein Multinationaler sozusagen in der Welt existiert neben dem anderen Multinationalen. Heute gibt es, jetzt sind die drei, vier große Multinationale schon vereinigt, kämpfen wieder gegen eine andere Zusammenfassung von Multinationalen. Wir haben also heute eine ganz besonders merkwürdige Entwicklung, von der niemand weiß, wie sie weitergehen wird. Natürlich kann man da nicht sagen, dass in einer solchen Welt Österreich sich ganz abkoppeln kann, aber wir haben uns immerhin doch in unseren Wirtschaftsbeziehungen ein bisschen anders entwickelt als die Bundesrepublik. Wir sind zum Beispiel, was die arabischen Staaten betrifft, die Ölstaaten betrifft, ein aktiver Handelspartner gewesen. Wir haben mehr hin exportiert, als wir dort gekauft haben. Das ist natürlich im Zusammenhang mit meiner Politik zu verstehen auch. Und wir haben auch in der Ostpolitik nicht aufgehört, unsere Politik dort weiterzumachen, zu einer Zeit, wo die Amerikaner haben wollten, dass wir praktisch einen Wirtschaftskrieg gegen den Osten beginnen. Wie wenig das die europäischen Staaten getan haben, geht daraus hervor, dass in den letzten Tagen statistische Ergebnisse vorliegen, die in der Financial Times sogar veröffentlicht wurden, wonach der Osthandel sehr stark zugenommen hat, genau seit dem Zeitpunkt, in dem die Amerikaner haben wollten, dass wir in Drosseln. Also es ist schon, Österreich ist da schon seinen eigenen Weg gegangen und hat gut damit getan.
Ich möchte neben diesen wirtschaftlichen Fragen, die jetzt angesprochen sind, noch auf ein anderes Phänomen kommen, und zwar eine Feststellung, die wir gemacht haben, dass in der Anfangszeit der Ära Kreisky gewisse Deutschnationale eben auch vielleicht im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Beziehungen Tendenzen sichtbar wurden, die in der Ära Kreisky fast zum Verstummen kamen und die in der Nach-Ära, also in den letzten zwei Jahren circa, vermehrt wieder auch in der Schweiz zu Gehör gekommen sind. Es gab ja letztlich auch eine Intervention von einigen Parlamentariern, die auf Ereignisse in Kärnten hingedeutet haben. Wie sehen Sie diese deutschnationalen Tendenzen, die man immer wieder in den letzten Jahren feststellen kann?
Ich glaube, die deutschnationalen Tendenzen in Österreich sind keine politische Realität. Die überwältigende Mehrheit der Österreicher, die diesen Staat haben, lebt bewusst in dem österreichischen Kleinstaat und hat nicht das Bedürfnis, geringste Bedürfnis nach einem Anschluss. Parteien, die da ein bisschen so ins Zwielicht geraten waren, haben auch gar keine politischen Erfolge erzielt. Ich glaube das nicht. Was es allerdings gibt in Deutschland und vielleicht auch zu einem gewissen Maße auch einmal in Österreich wiederkommen kann, dann wurde ich jetzt in Dachau erinnert, wo ich eine Rede zu halten hatte. Da fand ich einen Flugzettel, der dort verteilt wurde. Wir sind wieder da und geschmückt, wie Sie ihn sehen können, mit dem Hakenkreuz. Das allerdings ist eine Adresse, die Sie hier angeben, die in den USA liegt. Aber das ist eine Tarnung. Wenn man übernimmt das aus den USA, damit man es besser tarnen kann in Deutschland. Also es gibt vielleicht eine gewisse neonazistische Tendenz in Deutschland, aber in Österreich hat das keinen wirklichen Background.
Ist das nicht eine Parallelerscheinung zur Krise vor, sagen wir, 50 Jahren, dass heute wieder sowohl fremdenfeindliche Tendenzen, wie auch diese eben faschistoiden oder nationalistischen Tendenzen sich wieder breiter machen. Und vielleicht doch auch noch eine Frage, wie stellen sich die Medien dazu und wie sehen Sie das?
Ja, ich glaube, die Medien haben hier praktisch versagt, weil sie nicht den Mut gehabt haben, gegen diese Xenophobie aufzutreten, diese Fremdenfeindlichkeit. Und ich habe auch dieser Frage einen großen Platz in meiner Rede in Dachau eingeräumt, weil ich gemeint habe, dass mit der Xenophobie fängt es an und mit den Kriegen hört es auf. Und man muss heutzutage den Mut haben, gegen derartige Tendenzen aufzutreten, sonst sind alle die Erfahrungen, die wir in der Geschichte gemacht haben, umsonst gewesen.
Ja. Wir haben da von der Rede in Dachau eben auch gehört, das war anlässlich des Gedenktages zur Kristallnacht. Was uns eben in dem Zusammenhang trotzdem noch interessiert, weil diese Entwicklung in ganz Westeuropa feststellbar ist, diese fremdenfeindlichen Tendenzen, da wäre ja auch eine Rolle der Sozialistischen Internationale und der einzelnen sozialdemokratischen Parteien mit einem klareren Auftreten dagegen wäre nütze, wichtig, notwendig. Und da fehlen uns, da würden wir es gerne sehen, wie Sie die Rolle sehen.
Die sozialdemokratische Bewegung hat in Zukunft eine Fülle neuer Aufgaben zu bewältigen. Eine davon ist die wachsende Fremdenfeindlichkeit. Sie widerspricht ja krass dem Prinzip des Internationalismus, der eine der Säulen unserer sozialdemokratischen Ideenwelt ist. Eine zweite große Aufgabe, mit der wir konfrontiert werden, ist meiner Meinung nach die, dass wir uns in sehr viel verstärktem Maße Gedanken darüber machen müssen, wie wir diese Dauerarbeitslosigkeit von 30 Millionen in den Industriestaaten überwinden können. Es besteht nämlich die große Gefahr, dass die konservativen Ökonomen ihre eigenen Regierungen dahingehend beeinflussen, dass die Massenarbeitslosigkeit, die wir heute in Deutschland und in England haben und auch in Amerika wieder haben werden, dass diese Massenarbeitslosigkeit etwas ist, was man hinnimmt als ein Ausdruck oder ein Zeichen der dritten industriellen Revolution, wie man das nennt und so weiter. Das können Sozialdemokraten ja nie tolerieren. Das wäre ja, und übrigens das, was die Ökonomen da vertreten, ist ja in Wirklichkeit gar nichts anderes als das alte Wort von Karl Marx und Friedrich Engels von der Reservearmee des Proletariats. Denn warum sind sie denn der Meinung, dass man das hinnehmen soll? Nur weil das die Gewerkschaften natürlich schwächt, weil das die sozialdemokratischen Parteien schwächt, weil das die Arbeiterklasse desintegriert in Arbeitende und Arbeitslose, deren Ideenwelt ja sehr verschieden und deren Bewusstsein ja sehr verschieden ist. Also alles das soll man sehen. Hier wird also eine Revitalisierung marxistischer Formulierungen von Ökonomen, von konservativen Ökonomen praktiziert. Dazu kommen auch neue Probleme, die Probleme der Umwelt. Hier muss man, glaube ich, auch sehen, welche großen industriellen Möglichkeiten uns dieses Umweltbewusstsein bringt. Es gibt heute auf allen Gebieten, die unsere Umwelt betreffen, schon Technologien, die einfach praxisreif sind. Die muss man fördern, wenn Sozialdemokraten irgendwo was zu reden haben. Nehmen Sie zum Beispiel eins. Wir haben also eine doch sehr erfolgreiche Technologie, was unsere Luft betrifft. Wir haben eine sogar ganz erfolgreiche Technologie schon, was unsere Wälder betrifft. Man muss sie nur anwenden. Wir haben eine erfolgreiche Technologie, was die Rückgewinnung des Wassers betrifft, das ja langsam in Europa ein Problem werden wird und schon ist zum Teil. Wir haben also auf allen Gebieten unserer Umwelt haben wir also neue Erfolge zu verzeichnen. Jetzt werde ich Ihnen aber etwas sagen, was Sie wahrscheinlich gar nicht gerne hören werden. Ich bin angesichts der definitiven Umweltzerstörung, die Kohlekraftwerke herbeiführen, die Ozonschicht, die Erde umgibt, ist ja sehr schmal, bin ich eigentlich zum Schluss gekommen, dass noch immer die umweltfreundlichste Energie die Nukleare ist. Ich weiß, das hört man nicht gern, aber das hat mich viel Mühe gekostet, diese Erkenntnis. Aber ich bin zu diesem Schluss gekommen und es wäre eine Unehrlichkeit, wenn ich das nicht sagen würde. Und wir müssen uns sehr viel mehr auch den wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten, die diese Umweltproblematik herbeiführt, widmen, weil ich glaube, dass dort Beschäftigungsmöglichkeiten sind. Wir müssen noch etwas sehen, ein anderes großes Problem. Wenn wir nicht in der Lage sind, unser Verhältnis zu den Staaten der dritten Welt auf eine neue Basis zu stellen, wenn wir nicht unsere Mittel zusammenfassen, um diesen Staaten zu helfen, ihre Infrastruktur zu entwickeln, werden sie aus diesem schrecklichen Dilemma nicht herauskommen. Was wir ihnen aufgezwungen haben, in Wirklichkeit der Westen, ist unsere finanzpolitischen Ideen. Und das hat dazu geführt, dass sie alle miteinander 800 Milliarden Dollar schuldig sind. Und jetzt, da sie nicht zahlen können, jedes Jahr wird ihr Schuldenlast größer durch die hohen Zinsen, die in Amerika sich entwickelt haben. Und jetzt, wo sie nicht zahlen können, kommt die Krise zurück wie ein Bumerang zu den westlichen Staaten. Und Sie sehen sie am Beispiel der Continental Illinois, die ja praktisch verstaatlicht werden musste, weil sie einfach nicht weiter konnte. Und ich bin fest überzeugt, jetzt, da die Wahlen in Amerika vorüber sein werden, wird so manches anders aussehen als vorher. Man spricht schon davon, dass der Boom zu Ende ist, das sagt sogar das Wall Street Journal. Man spricht schon davon, dass man anderen Banken auch helfen wird müssen und so weiter. Viele amerikanische Banken sind in Schwierigkeiten und müssen eigentlich kontrolliert werden, weil man eine Politik, vor allem deshalb, weil man den Entwicklungsländern eine Finanzpolitik aufgezwungen hat, die wir für die richtige halten, die für die aber verhängnisvoll war. Und wenn sie uns jetzt das sozusagen zurückschmeißen und sagen, wir zahlen halt nicht oder nur unter den und den Bedingungen, dann trifft das die Banken, die ihnen diese großen Gelder aufgezwungen haben und aufgedrängt haben zum großen Teil. Und eigentlich geschieht es ihnen recht. Und so gibt es viele neue Probleme, die wir als Sozialdemokraten neu durchdenken müssen. Denn wir können nicht auf den nur uns mit den Fragen des Wohlfahrtsstaates beschäftigen. Wir müssen uns auch damit beschäftigen, wie wir diesen Wohlfahrtsstaat finanzieren können. Und das kann man nur mit einer gesunden Wirtschaft, in der es weniger Arbeitslose gibt. Denn jeder Arbeitslose bekommt ja ein Einkommen, als Arbeitsloser, gewiss nicht sehr groß, aber er bekommt es und kann konsumieren, ohne gleichzeitig Werte zu schaffen. Und das ist gegen jede ökonomische Vernunft. Also einem Arbeitslosen Arbeit zu verschaffen, ist viel vernünftiger, als ihn einfach zum Konsumenten zu machen, ohne dass er Werte schafft. Ich sage also immer wieder in Österreich, wir sind nicht reich genug, um uns den Luxus der Arbeitslosigkeit leisten zu können.
Gerade diese Position Europas oder der Industriewelt gegenüber der dritten Welt und die Schuldenkrise, die da ist, da gibt es ja auch ein anderes Konzept, was vorgeschlagen wird. Wie sieht das aus? Es gibt das Konzept der Brandt-Kommission, der Nord-Süd-Kommission. Was ist da anders als in der bisherigen Politik gegenüber der dritten Welt? Und da wäre ja auch eine Rolle der neutralen Staaten sicher wichtig.
Naja, also da muss ich erstens einmal sagen, dass die Brandt-Kommission eine außerordentlich nützliche, konzeptive Arbeit geleistet hat. Wir haben eigentlich niemals vorher ein so gutes Dokument gehabt, als wir es jetzt haben. Der einzige Nachteil ist, dass es zu wenig Leute wissen. Wenn ich da die Club of Rome nehme, der Club von Rom nehme, der hat natürlich einen sehr geschickten Propagandisten auch gehabt, in dem großen Aurelio Peccei, der sein eigener Public Relation Mann war. Der hat für den Club of Rome eine Politik entfaltet, die dazu geführt hat, dass das, was dort erkannt wurde, in den ersten Papieren praktische Politik geworden ist. Die ganze Umweltproblematik und die Rohstoffproblematik und so weiter, Wachstumsproblematik ist neu gesehen worden. Das fehlt der Brandt-Kommission leider, obwohl ich sie immer wieder aufgefordert habe, sie sollen in dieser Sache mehr tun. Dasselbe gilt auch für die Palme-Kommission. Auch dort hat die Öffentlichkeitsarbeit versagt, obwohl die Dokumente als solche zu den wertvollsten gehören, was intellektuell in der letzten Zeit geleistet wurde. Ich selber vertrete eine sehr viel einfachere Form. Ich spreche von einem neuen Marshallplan für die dritte Welt. Jetzt muss ich erklären, warum ich das Marshallplan nenne. weil ich gehofft habe, dass ich die Amerikaner so leichter dazu bringen kann, sich mit diesem Gedanken vertraut zu machen. Das ist total missglückt. Die heutigen Amerikaner vertreten eine politische Philosophie, die derartig es nicht möglich macht. Unter der Truman-Zeit hätte man sowas durchgesetzen können, jetzt aber nicht. Solange nicht, bis sie draufkommen werden, dass ihre eigene Politik Schiffbruch erlebt. Nur bei im finanzpolitischen Bereich ist es bereits geschehen. Ansonsten ist man in Amerika diese Idee nicht zugänglich. Ich bin ein Vertreter des Gedankens, einfach ausgedrückt, es muss eine große, neben der bilateralen Hilfe, Entwicklungshilfe, muss es eine multilaterale geben, die so groß gestaltet wird, dass sie wirklich dazu taugt, den Entwicklungsländern eine neue Infrastruktur zu geben. Das heißt, moderne Eisenbahnen, weil sich gezeigt hat, dass sie das immer das beste Transportmittel sind, das billigste, das umweltfreundlichste, neue große Bewässerungsanlagen, große Energiebauten, alles das ist notwendig, denn sonst kriegt man das Wasser immer zu einer Unzeit. Immer wenn man es nicht braucht, ist es in großen Massen da und wenn man es braucht, leidet man unter einer entsetzlichen Trockenheit. Dazu kommt, dass ein großer Teil der Schulden der Dritten Welt dadurch entstanden sind, dass man sehr teures Öl hat.